ARD.
Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Udo Jürgens Song Lieb Vaterland.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Bräuche 2. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein.
Das Glas Wein
trinke ich noch immer gerne mit dir. Schau mal herein.
Weiter geht's. Ruf vorher kurz an.
Oh, ruf vorher kurz an.
Und lad dich ruhig ein.
Oh, lad dich gerne ein.
Wenn es kein
Umweg für dich ist, schau mal herein.
Die Pause ist da wichtig, ne, Caro? Also,
Wenn es kein Umweg für dich ist, schau mal herein.
Ja, meine ganze For You-Page war voll von Leuten, die sich aufgeregt haben, wie hohl dieser Text von Florian Silbereisen und Helene Fischer ist.
Ist doch egal, die Leute erwarten jetzt, dass wir immer am Anfang jeder Folge singen. Das wurde mir mehrfach gefeedbackt. Ja. Bitteschön.
Das machen wir jetzt ab jetzt in jeder Folge. Und ich muss auch zur Ehrenrettung von Florian Silbereisen und Helene Fischer sagen, dass der Song ja schon uralt ist. Der Text ist gar nicht von denen, sondern da gibt es ja schon eine Version von 1982 von Nina und Mike und auch sehr Too Many Tabs Core. Schon eine weitere quasi wieder Neuaufnahme dieses Songs aus dem Jahr 2002 von Bernhard Brink und Iron Shear. Da sind wir doch jetzt wieder mitten im Thema. Herzlich willkommen in der ARD Audiothek.
Und zu Helene und Flori passt natürlich inhaltlich auch toll. Ne? Also immer noch trinke ich gern den Wein mit dir, schau doch mal vorbei, wenn es kein Umweg für dich ist. Und Miguel, mit dir würde ich natürlich auch immer, immer wieder gerne Tasse Kaffee trinken. Lade dich ruhig ein, wenn es kein Umweg für dich ist. Ich möchte auch im neuen Jahr gerne diesen Podcast mit dir gemeinsam weiter moderieren. Es sei denn, du hast ein sexistisches Reisebumsbuch geschrieben, von dem du mir jetzt gerne erzählen möchtest.
Habe ich bisher noch nicht. Aber ich habe auch gelesen, also es ist gerade die große ARD-Themenwoche Shitstorm. Das haben bestimmt einige mitbekommen. Thilo Mischke, der große Shitstorm als Titelthesen Temperamente. Moderator wurde jetzt weggecancelt vom bösen Internetmob. Und auch gleichzeitig.
Der böse Mob, der einfach nur aus seinem Buch vorgelesen hat.
Genau, der. Ja. Richtig. Ja. Direkt ein oder zwei Wochen später, direkt der nächste Shitstorm, Felix Lobrecht. Und was musste ich da in der Süddeutschen Zeitung lesen, in der Kritik zu Felix Lobrechts Stand-Up-Special in der ARD-Mediathek? Da stand doch tatsächlich die Schlagzeile: Hat die ARD sich aufgegeben?
Ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht. Und ich glaube auch, also Too Many Tabs ist ja noch da. Ich glaube, davon kann nicht die Rede sein. Wir werden weiter den
ARD.
Öffentlich-rechtlichen Auftrag oben halten und hier weiter jetzt jede Woche unsere Tabs schließen. Thilo Mischke hin und Felix Lobrecht her.
Nickel, jetzt haben wir schon hier so viel gelabert. Wir haben Laberdruck, weil es ist die erste richtige Folge jetzt wieder. Worum geht's eigentlich in unserem Podcast? Thema Mission Statement. Jetzt müssen wir im neuen Jahr ja alle nochmal hier mitnehmen. Erzähl doch mal.
Wir sind ja jede Woche sehr, sehr viel im Internet.
Ja.
Ne? Und da findet man ja ganz viele unglaubliche, witzige Sachen. Und dazu öffnen wir dann immer so unsere Tabs und lesen uns da ein in so Wikipedia-Artikel. Artikel, Dokumentation, haben dann immer ganz viel lustige, manchmal auch ernste und interessante Geschichten.
Ja, die schließen wir dann hier zusammen im Podcast halt jeden Mittwoch.
Sag mal, ich wollte hier jetzt mal ein bisschen das einladend machen und ein bisschen ausschweifen.
Okay, schweif nochmal aus.
Schweif nochmal aus. Das machen wir dann hier in der ARD Audiothek. Ich glaube, das ist mittlerweile der einzige Safe Space im Internet. Hier Meta ist direkt dabei, komplett Instagram und Facebook zu zerstören. TikTok wird in den USA jetzt verboten. Wir haben nur noch die ARD Audiothek.
Es ist wirklich der letzte Ort, an dem wir alle uns treffen und ganz wir sein dürfen.
Richtig, dafür sind wir heute hier und wir haben eine Menge abzuarbeiten, direkt im neuen Jahr.
Ja.
Zum Beispiel das
aber
hier.
Aber hallo.
NDR, das Spezikrieg-Update.
Caro, wir haben seit langem mal wieder ein Spezikrieg-Update zu vermelden.
Ja, Miguel, wir hatten diesen Krieg schon mehrfach für vorbei erklärt oder wir haben an einen Waffenstillstand geglaubt, aber die Gerüchte stimmen. Der Spezikrieg in Deutschland ist erneut entflammt. Ein scharfer Geruch nach Cola und Orange zieht erneut über die Lande. Viele HörerInnen dieses Podcasts schauen mit von viel Kohlensäure tränenverschleierten Augen auf die aktuelle Nachrichtenlage.
Caro, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, worum es beim Spezikrieg überhaupt geht. Vielleicht ein kurzer historischer Abriss für unsere HörerInnen da draußen.
Gerne, Miguel. Also die Traditionsbrauerei Riegele aus Augsburg hatte 1956 beim deutschen Patentamt schon den Namen Spezi für ihr Cola-Mischgetränk eintragen lassen. Dann kam das Konkurrenzgetränk der Münchner Brauerei Paulaner auf den Markt in den 60ern. Und in den 70ern haben sie dann eine Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung geschlossen. Riegel hat gesagt, Paulaner, ihr dürft ebenfalls den Namen Spezi für euer Getränk verwenden. In den letzten Jahren, wir haben berichtet, ist allerdings ein Streit entbrannt, denn Riegele wollte nun einen Lizenzvertrag schließen und von Paulaner Geld für die Verwendung dieses Namens Spezi bekommen. Riegele hat Paulaner verklagt, der Spezi-Krieg ging vor das Landgericht München und im Oktober 22 fiel die Entscheidung zugunsten von Paulaner aus. Paulaner Spezi war gerettet. Die Original-Spezi-Brauerei Riegele hat seine Berufung vor dem OLG zurückgezogen, jedoch nicht ohne Verbitterung. Jetzt schien der Spezi-Krieg beendet. Allerdings, wir haben im letzten Jahr auch darüber berichtet, dass es weiterhin brodelte im großen Limo-Cola-Kessel. Denn die Brauerei Riegele formte eine Allianz, eine Entente mit der Brauerei Krombacher, die ihrerseits ein eigenes Krombacher-Spezi auf den Markt brachten, in Zusammenarbeit mit Riegele. Und der Riegele-Geschäftsführer hat dazu gesagt, das ist der Bündnispartner, nach dem wir lange gesucht haben. Pikant an dieser Sache, das neu gelaunchte Krombacher Etikett wies erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Etikett der Paulaner Spezi rauf, eine klare Kampfansage.
Soweit, so gut. Und was ist jetzt aktuell passiert? Warum ist der Spezi-Krieg wieder aktuell?
Der Spezi-Krieg tobt jetzt wieder. Denn eine neue Kriegspartei betritt das Schlachtfeld. Der Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland mit seinem Konkurrenzprodukt Mio Mio Cola plus Orange Mische. How dare you? Paulaner verklagt nun Behrensen aufgrund des Flaschendesigns. Paulaner sagt nämlich, das Flaschendesign der Mio Mio Mische ist unserem Paulaner Spezi zu ähnlich. Das Landgericht München I bestätigt, es gibt eine Klage. Seit dem 21. November 2024 ist diese Klage anhängig. Noch gibt es aber keinen Verhandlungstermin. Und das sind mal Neuigkeiten. Miguel, ich habe mich für diesen Spezi-Krieg mal wieder auf äußerst unangenehmes, lebensfeindliches Terrain gewagt, nämlich auf LinkedIn diesmal. Dort gibt es ein Statement des Behrensen CEOs Oliver Schwegmann.
Achtung, 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 aufgepasst, ich muss euch alle warnen. Hier gibt es zwei Produkte, die sehen so täuschend ähnlich aus, dass man sie nicht voneinander unterscheiden kann. Lachsmiley, Lachsmiley, Zinkersmiley. Warum ich das lustig finde? Bla bla bla. Dann erzählt er, dass nämlich der Marketingchef von Behrensen mit 25 in seiner Studenten-WG in Berlin eine iconic, kultige Tapete hatte, die dann jetzt als Vorlage wohl dient, dieses coole Design für die Mio Mio Cola plus Orange Mische. Als Hommage, liebe Hashtag Paulaner, echt jetzt. Wie laufen solche Entscheidungen bei euch ab, eine andere Marke abzumahnen und vor den Kadi zu ziehen? In welchem Rabbit Hole muss man feststecken, bevor man einen solchen absurden Prozess lostritt? Ja, wissen wir auch nicht, wie man in einem Spezi-Rabbit Hole
feststecken kann. Unglaubliche Neuigkeiten.
Das sind unglaubliche Neuigkeiten. Ja, alte Tapete oder geklaut bei Paulaner, wissen wir nicht. Bildet euch gerne selbst ein Urteil. Wir werden diese Klage und den deutschen Spezi-Krieg natürlich weiter beobachten und halten euch auf dem Laufenden. Updates zum Spezi-Krieg hört ihr hier bei uns bei Too Many Taps als erstes, beziehungsweise 4 Wochen später, weil wir halt in der Winterpause waren.
Also, ein Waffenstillstand steht momentan nicht aus. Wir behalten das weiter für euch im Auge. Vielen Dank, Caroline Worps, für dieses Spezi-Krieg-Update.
Sehr gerne.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Ja, die ersten Tabs, um die ich mich hier in diesem neuen frischen Jahr kümmern möchte, die habe ich schon eine ganze Weile auf und ich habe mir gedacht, die bringe ich jetzt dieses Mal mit, weil die, glaube ich, ganz gut in die Zeit gerade passen, die wir haben. Das Jahr hat ja gerade angefangen, ist kaum in die Gänge gekommen, da befinden wir uns schon mitten im Wahlkampf für die Bundestagswahl, die dieses Jahr am 23. Februar, also schon ganz bald, stattfinden wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Caro, ganz ehrlich, ich habe mega Schiss dieses Mal davor. Ja. Ich hatte noch nie so Bauchweh vor irgendeiner Wahl. Es fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an.
Ich finde es auch sehr, sehr bedrückend gerade und irgendwie ein sehr mulmiges Gefühl.
Ja, ich hatte selten so die Hosen voll von der Wahl, um ehrlich zu sein. Irgendwie ist alles komplett cursed. Während Trump gerade back ist im Weißen Haus, Meta hat diese Faktenchecks aufgehoben. Irgendwie.
Wer weiß, wie lange die Windmühlen der Schande noch stehen.
Ja, genau. Also irgendwie, es ist diese Wahl nach diesem Regierungsbruch, wo aber irgendwie alle Akteure, die diesen Regierungsbruch auch zu verantworten haben, wieder da sind und wieder antreten. Also wir starten mit politisch aufgeladen aufgeladene Energie ins neue Jahr. Und manchmal, wenn mich das dann so ein bisschen bedrückt und so runterzieht, einfach so die politische Lage so ein Downer ist, dann trickse ich mich manchmal selbst aus und versuche mich so ein bisschen abzulenken oder so ein bisschen auf die Reise zu gehen und zu überlegen, wie geht man manchmal mit solchen Situationen um, um so einen kleinen Hauch einer Antwort auf, keine Ahnung, sowas wie eine Ahnung zu bekommen, wie sind in der Vergangenheit Leute mit ähnlichen Spannungen umgegangen oder nicht, sowohl PolitikerInnen als auch KünstlerInnen, buddel mich dann immer ein in so alten Politik-Talkshows oder Bundestagsdebatten und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich zwischen den Jahren auf einen sehr, sehr interessanten Politik- und Popkulturskandal aus dem Jahr 1971 gestoßen, als ich dann mal wieder in diesem Mut war und mir alte Sachen angeguckt habe, der bei mir extrem viele Tabs geöffnet hat. Ich habe dieses Mal sogar unseren NDR-Redakteur Max Roloff gebeten, mal ins ARD-Archiv zu gehen, um mir nochmal Berichte über diesen Skandal herauszusuchen. Und wir haben tatsächlich im Archivmaterial Sachen gefunden, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Und die werde ich hier jetzt alle mal so ein bisschen ausbreiten. Und zwar handelt sich dieser Skandal um eine Person, von der ich weiß, dass der dir sehr, sehr wohl ein vertrauter Begriff ist, Caro Worps. Das ist nämlich ein österreichischer Sänger und Komponist Udo Jürgens. Der hatte ja im letzten Jahr 90. Geburtstag gehabt und im Dezember nochmal große ARD-Eurovisionsshow. Da durfte nochmal irgendwie Annette Louisanne Songs von ihm singen und so weiter. Große Dokumentation, die es auch gerade noch in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Und Caro, ich weiß, dass du eine kleine private Anekdote zu Udo Jürgens hast. Bevor wir jetzt weiter tiefer in die Materie einsteigen, würde ich dir hier in meinem Tab gerne die Möglichkeit geben, diese nochmal kurz zu erzählen. Also ich weiß, es ist so eine gewisse Weihnachtstradition bei euch. Ja, möchtest du das?
Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf.
Ich dachte mir,
erzähl's einfach mal und frag anschließend nach.
Ich probiere das einfach mal und laber dich immer rein, weil wir haben ja mittlerweile so eine enge Bindung zu unseren HörerInnen. Wir haben ja keine Geheimnisse voreinander.
Das ist tatsächlich bei uns so, dass jedes Jahr an Heiligabend, wenn dann die ganze Familie um den Tisch herum sitzt, da kommt das Gespräch früher oder später immer wieder auf diese eine Anekdote, und zwar, dass die Tante Karin, die Tante meines Onkels Volker, mal einen Dreier mit Udo Jürgens hatte. Alle Jahre wieder reden wir darüber. Manchmal auch, muss ich zugeben, angestoßen von mir, weil ich dann doch nochmal wissen will.
Ja, wie detailliert wird diese, ja, wird das beschrieben? Also weiß man, wie die Atmosphäre war? War es ein Groupie oder haben die sich wo kennengelernt?
Das weißt du alles nicht. Das wird gar nicht richtig beschrieben. Es war wohl Tante Karin und ich denke mal eine Freundin, die da mit Udo Jürgens, Ja, aber ich sag dazu nur, es gibt einen Song von Udo Jürgens. Ich schrieb nie ein Lied für Karin.
Who knows? Den müsste ich mal kurz reinhören.
Ich weiß nicht, ob das zeitlich hinkommt, aber ich möchte die Mystik gerne aufrechterhalten, dass es da um Tante Karin ging.
Dann höre ich mir den nach der Folge auf jeden Fall an.
Warte, mach mal an.
Ich schrieb nie ein Lied für Karin. Ich schrieb nie ein Lied für sie.
Ja, lass ich mal offen. Ich bin auch nicht blutsverwandt mit dieser Karin. Das ist eine angeheiratete Tante.
Aber trotzdem eine geile Story.
Die ist auch generell ein geiler Charakter.
Ich kann es auch sehr, sehr gut nachvollziehen, dass sie mit Udo Jürgens geschlafen hat. Als ich diese Doku jetzt gesehen habe, der war mega hot auf jeden Fall. Und der hat auf jeden Fall viel gefickt.
Auf jeden Fall. Ich bin sehr großer Fan von Udo Jürgens Musik. Generell bei uns in der Familie ist Udo Jürgens Musik auch ein Thema. Der 70. von meinem Opa wurde komplett Udo Jürgens-themed gemacht. Hat die ganze Familie Songs gesungen. Udo Jürgens-Songs für meinen Opa. Also ich bin da sehr, sehr tief drin im Lebenswerk. Aber privat, ja, hast du gerade schon angesprochen, schwieriger Typ, viele Skandale und mit Frauen wohl nicht immer so gut umgegangen.
Ja, da gibt es einen ganz, ganz prägnanten Ton, den ich auch mitgebracht habe aus dieser Doku. Da hat seine ehemalige Frau nämlich dann Folgendes gesagt.
Ich kann jetzt schlecht sagen, da kann er nichts dafür. Das kann man schlecht sagen. Er war halt ein Depp. Er hat das nicht aufgepasst. Ganz klar.
Sie hatte vielleicht auch, kann man sich vorstellen, noch schlimmere Wörter als Depp für ihn.
Ja, das kann man sich sehr wohl vorstellen. Also hatte irgendwie so uneheliche Kinder den eigenen Kindern jahrelang vorenthalten, dass die quasi noch Geschwister haben und so. Die Kinder erzählen dann irgendwann in dieser Doku auch, dass die Eltern wohl eine offene Ehe hatten und dass das auch die Kinder wussten. Aber ich wage jetzt zu bezweifeln, wie doll das jetzt im beidseitigen Einverständnis war. Also es wird dann eher so gesagt, ja, eine monogame Ehe war halt mit Udo Jürgens nicht möglich. War halt einfach nicht möglich. Mhm. Also als Schürzenjäger verschrien.
Es gab doch mal dieses Gerücht, dass er irgendwie mit 2000 Frauen geschlafen hat.
Ja, das ging auch irgendwie mal mit 2000 Frauen. Und kein Buch drüber geschrieben, das muss man auch erstmal
schaffen. Das muss man schaffen, in 2000 Frauen durch die Dachregion.
Ja, genau. Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast ein sehr, sehr enges Verhältnis zur Musik und zum Werk von Udo Jürgens. Wir haben ja eh beide so ein bisschen dieses Ding, dass wir so Ü-60-Jährige gefangen im Körper von so Podcast-Zillennials manchmal sind. Wir haben immer beide große Freude daran, wenn zur Silvester die ZDF-Kultnacht läuft, die dieses Jahr nicht lief übrigens.
Ja,
hast du es mitbekommen?
Was soll das?
Was soll das? Also wir mögen das dann irgendwie, dann da so ein bisschen drin rumzuwühlen, so in dieser biederen, super spießigen, alten, auch ein bisschen problematic Schlager-Hit-Paraden-Welt, in der Udo Jürgens natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, obwohl er ja diesen Titel Schlagersänger hat, weil es einfach in Deutschland da nichts anderes, also keine anderen Wörter für gab. Eigentlich ist es ja mehr so Chanson mit so Jazz-Einflüssen und so weiter, aber in Deutschland hieß halt irgendwie alles Schlager, was deutsche Texte hatte. Und für Schlager sind ja tendenziell seine Texte auch so eine Mühe zu gesellschaftskritisch hier und da.
Ja, einige. Zum Beispiel Ehrenwertes Haus, das ist eigentlich mein Lieblingslied von Udo Jürgens, wo es ja darum geht, so ein bisschen abzurechnen mit so der biederen Gesellschaft, die in so einem Mehrfamilienhaus wohnen, so sehr scheinheilig Minderheiten zum Beispiel kritisieren oder unverheiratete Paare oder sowas.
Genau, als der Song erschienen ist, war es in Deutschland eben gerade frisch erst legal, Wohnungen an unverheiratete Paare zu vermieten, was ich irgendwie schon total wild finde. Das war im Jahr 1974 und das hat Udo Jürgens dann eben mit diesem Song Ehrenwertes Haus kritisiert und diese Scheinheiligkeit der NachbarInnen, die das jetzt irgendwie als moralisch verwerflich empfinden und aber selber eigentlich, keine Ahnung, andere moralische Verfehlungen haben. Da gibt es dann zum Beispiel diese Zeile, die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann, also auch so ein bisschen den Rassismus offenlegt der damaligen Zeit. 1974, ohne das N-Word zu droppen, was schon eigentlich eine Meisterleistung ist, so traurig das ist. Dann anderer Song, auch mit gesellschaftskritischem Hintergrund, Griechischer Wein, auch aus dem Jahr 1974, wo er die Sehnsüchte von den griechischen Gastarbeitern im Ruhrgebiet besingt, die für immer fremd sein werden in dieser Stadt und Heimweh haben.
Kritik an der deutschen Gesellschaft mit drin steckt, das ist auch ein ganz toller Song.
Genauso wie Ich war niemals in New York 1982, der ist für mich so richtig BRD-Chor, wo er dann auch so dieses Treppenhaus besingt, wie das, da weiß man genau, wie es gerochen hat, obwohl wir das jetzt, also unsere Generation, diese Treppenhäuser nur aus irgendwelchen Fotoalben von unseren Eltern oder Großeltern kennen. Also für die damalige Zeit wirklich revolutionär, die Ehe von einem jungen Paar als so sehr einengend zu beschreiben und dass dann eine große Sehnsucht in die große, weite Welt irgendwie entsteht und so weiter und so fort. Also es gehörte schon irgendwie zu DNA von Udo Jürgens, der so gefühlt so den Soundtrack für die Bundesrepublik Deutschland geschrieben hat, dass es auch immer politische, aktuelle Sachen da drin verhandelt werden. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass es eine homophobe Strophe gibt von Vielen Dank für die Blumen.
Ja, stimmt.
Die verbotene Strophe von Vielen Dank für die Blumen. Und auch in anderen Texten findet man auch hier und da schon mal rassistische Begriffe. Also ganz sauber ist das nicht. Aber mit gutem
Zeit.
Willen. Genau, ist ein Kind seiner Zeit.
Ja. Was sagen Tom und Jerry dazu?
Genau, was sagen Tom und Jerry dazu? Und meine Tabs habe ich jetzt aber zu einem ganz, ganz speziellen Song von ihm geöffnet, nämlich zu dem Song Lieb Vaterland, mit dem eigentlich seine ganze Biografie mit diesen gesellschaftlich kritischen Texten erst angefangen hat. Denn davor war er eigentlich so mit seinem 17 Jahr blondes Haar und hier Merci Chérie, Grand Prix Eurovision de la Chanson, eher so ganz klassischer Schlagersänger, der nur so junge Lieben und sowas besang. Und mit diesem neuen Song aus dem Jahr 1971, damals war er auch schon 37 Jahre alt, den er da veröffentlicht hat, hat er komplett für Furore gesorgt. Und bevor wir da weiter reingehen, hören wir doch mal rein.
Die Vaterland, wofür soll ich dir danken? Für die Versicherungspaläste oder Banken und für Kasernen, für die teure Wehr, wo tausend Schulen fehlen, tausend Lehrer und noch mehr. Konzerne dürfen maßlos sich entfalten, im Dunkeln stehen die Schwachen und die Alten. Für Krankenhäuser fehlen dir Millionen. Doch unsere Spielcasinos scheinen sich zu lohnen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Die Großen zäunen ihren Wohlstand ein. Die Armen warten mit leerer Hand. Lieb Vaterland.
Das war aber für damals echt ein krasser Song.
Unglaubliche Textzeilen. Also, lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Großen sperren ihre Herzen ein, die Kleinen stehen wieder am Rand, lieb Vaterland. Also ein hochpolitischer, sehr eindeutiger, kapitalismuskritischer Text. Ich möchte jetzt hier Udo Jürgens gar nicht als das große Idol für irgendwie die linke Szene darstellen oder so. Es gab auch zu der Zeit schon radikalere Musik von Rio Reiser und Tonsteine Scherben oder Hannes Wader. Aber der Unterschied ist eben, dass der Absender Udo Jürgens ja ein ganz anderer ist, weil der extrem im Mainstream mit ganz anderen Texten stattgefunden hat.
Ein Song, der den Sound hat, als ob er in der ZDF-Hitparade läuft.
Genau, und eben auch ein ganz anderes Publikum hatte, während die eh schon an ein linksorientiertes Publikum gerichteten Songs halt dann auch nur da stattgefunden haben, hat er dieses Thema dann eben in eine ganz andere Sphäre katapultieren können. Und hat eben mit diesem Song eigentlich alle Regeln, die dieses Schlagerbusiness damals hatte, gebrochen. Weil zu diesem Zeitpunkt, das war auch gerade ja großer Teil dieser Schlagerszene, dass die vor allem von diesen Nachkriegswehen ablenken sollte und eben nicht diese Gefühle nochmal auffühlen sollte, also super unpolitisch sein sollte. Und da hat er eben so richtig reingetreten und das genaue Gegenteil gemacht, dann mit so weiteren Zeilen in dem Song wie: Lieb Vaterland, ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du uns schuldig noch geblieben, wo es eben ganz klar an diese Nachkriegsgeneration gerichtete Zeilen gibt. Und dieser Songtext hat jetzt eben bei dieser breiten Bevölkerung stattgefunden, die gerade diese Szene, die eigentlich so auf Ablenkung und möglichst wenig Nachdenken angesetzt war, eben dazu gebracht, über ihre Songs, die sie da konsumieren, nachzudenken. Allein schon, weil der Song musikalisch vollgepackt ist mit Zitaten an andere Lieder, zum Beispiel an das patriotische Lied Die Wacht am Rhein aus dem Deutschen Kaiserreich. Mhm. Das hat so geklungen. Das ist ein Lied, das wurde zur Silberhochzeit von Kaiser Wilhelm I. uraufgeführt.
Banger.
Und galt seitdem als so eine Art inoffizielle Nationalhymne. Dieses voll mit Patriotismus aufgeladene Lied hat sich eben Udo Jürgens geschnappt und mit seinem Autoren da das genaue Gegenteil draus gemacht und so ein antipatriotistischen, kapitalismuskritisches Werk draus gemacht. Eben zusammen mit seinem Autor und Texter Eckart Hachfeld, der sonst überwiegend für das Kabarett gearbeitet hat. Der war Hausautor im Komödien in Düsseldorf. Und hat auch so Drehbücher geschrieben für so Heinz-Rühmann-Filme und sowas. Aber später dann auch Aber bitte mit Sahne. Also der hatte nicht nur politische Angelegenheiten, aber damals dann eben gemeinsam mit Udo Jürgens.
Stichwort Aber bitte mit Sahne ist Fettshaming.
Total. Ja, die sterben dann alle, weil sie so dick sind.
Ja, genau.
Ne?
Die hören nicht auf, Kuchen zu essen.
Die haben so viel Sahne gegessen. Unglaublich. Also, selbst bei der Beerdigung gibt es dann noch Aber bitte mit Sahne. Ne?
Also vielen Dank für die Blumen-homophobe Strophe. Aber bitte mit Sahne Fettshaming. Und mit 66 Jahren fängt das Leben an. Hittet auch anders, wenn man weiß, mit wie vielen jungen Frauen er wohl ja. ist. Sex hatte, also ja.
Die alle 17 Jahre waren und blondes Haar hatten.
Wir feiern hier nicht unkritisch Udo Jürgens ab. Wir wissen um 17 Jahre blondes Haar.
Vielseitiger Künstler.
Es war nicht alles toll, aber ja, lieb Vaterland, das war schon ein Meilenstein und das kann man ja jetzt auch nochmal ein bisschen, ja, hier positiv besprechen.
Ja, voll. Also aber auch da gibt es zwei Seiten. Ne? Also dieser PR-Manager von Udo Jürgens, der hat das Ganze auch, also diese Provokation schon auch einfach als, ja, PR-Stunt angelegt und hat, bevor der Song überhaupt veröffentlicht wurde, den quasi eine Platte an verschiedenste JournalistInnen geschickt mit einem Aufruf, das doch bitte in den Zeitungen zu diskutieren und zu besprechen.
Da saßen dann die PodcasterInnen in den 70ern zusammen und denken, ja. Er nimmt sich diesen Problematic Banger aus dem Kaiserreich. Ja. Und liefert ab.
Also es war so ein Tabubruch mit Ansage. Und die Strategie von diesem PR-Manager ging aber total auf. Also schon vor Erscheinen des Songs war der Thema in allen Leitartikeln und Fernsehsendungen. In der Zeit zum Beispiel wurde der Song kritisiert, weil er politische Überzeugung nicht als solche, sondern als Ware behandle und das dann eben auch wieder verkaufe und wieder kapitalisiere, weil man damit ja dann quasi wieder Geld verdient, wenn man ja den in den Radios spielt.
Sehr kapitalisierbarer, kapitalismuskritischer Hit.
Genau, tatsächlich.
Ja.
Und Udo Jürgens fing sich dann den Vorwurf des Opportunisten ein, wie ernst er das dann überhaupt meint. In eher linksorientierten Zeitungen hingegen gab es sehr wohl lobende Worte für den Song, der als überraschend aggressiv wahrgenommen wurde. Und der Autor eines Textes in so einer linken Zeitung fühlte sich tatsächlich auch an Protestsongs aus engagierteren linken Kreisen erinnert. In der DDR gab es dann eine Sendung, die hieß Der Schwarze Kanal, und die hat sich mit dem Song auch auseinandergesetzt. Da habe ich mal einen Clip mitgebracht.
Wie groß muss das Unbehagen sein über die sozialen Zustände und über die Missverhältnisse in der BRD, also über Bildungsnotstand und Unmenschlichkeit gegenüber Älteren und Alten, über die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Ja, die Großen zäumen ihren Wohlstand ein, die Armen warten mit leerer Hand, lieb Vaterland.
Also er hat diese Themen dann schon auf die Karte gesetzt, und dann wurde plötzlich nicht nur über den Song, sondern auch über die Inhalte diskutiert. Es tobte eben ein riesiger Schwall an Kritik um Udo Jürgens, so sehr, dass viele Radiosender sich geweigert haben, den Song zu spielen. Und dann ist was ganz Besonderes passiert, und zwar hat unser geliebter Heimatsender, die ARD, hat eine Sondersendung angesetzt, in der sich Udo Jürgens der Kritik stellen sollte. Und das Besondere war daran, dass es zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Talkshows gab. Also weder Polit-Talkshows, in denen sich PolitikerInnen Fragen von JournalistInnen stellen müssen, keine Ahnung, so wie Maybrit Illner oder Maischberger oder Hart aber fair, was wir da heute alles kennen, noch diese gesellschaftlichen Talkshows wie NDR-Talkshow und 3 nach 9. Das war ein Format, das gab's nicht. Das Einzige, was so ein bisschen daran erinnerte, war, das gab die Sendung Der internationale Frühschoppen. Da wurden sehr wohl politische Themen diskutiert, aber eben in einem Panel, das rein aus JournalistInnen bestand. Und dieses konfrontative Ding von, da kommt ein Gast rein und der muss sich den kritischen Fragen von JournalistInnen stellen, wurde mehr oder weniger aus dem Boden gestampft wegen dieses Songs. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Funfact.
Also er wurde so ein bisschen auf den heißen Stuhl gesetzt und war nur mit JournalistInnen konfrontiert, die Fragen gestellt haben, ohne dass es dafür so jetzt eine Inszenierung oder ein Entertainment-Konzept gab für diese, genau. Für diese Art Show.
Also es wurde extra eine Sondersendung ins Leben gerufen. Ich habe diesen Tab, wie gesagt, schon länger offen, weil ich schon immer mal gehört habe, dass es diese Sendung mal gab, und die gab es nirgendwo im Internet aufzutreiben. Und jetzt habe ich gedacht, ja, jetzt haben wir ja einen Podcast in der ARD, da ja. Kann man ja mal das Archiv anzapfen, und habe dann unseren Kollegen Max gebeten, mir diese Sendung doch mal zu besorgen. Und I shit you not, ich habe diese Sendung gesehen und dann heute den Tab vorbereitet und gesehen, dass diese Sendung seit 9 Tagen auf YouTube ist. Ist das nicht ein bescheuerter Zufall? Ich habe da 2,5 Jahre, denke ich mir, wie komme ich an die Sendung? Dann kriege ich sie aus dem Archiv und jetzt ist die auf YouTube.
Da können sie jetzt aber alle sehen, ist doch gut.
Genau, also für mich ein bisschen schlecht, weil ich dachte, ich habe hier meinen kleinen Exclusive-Moment und habe hier ARD-Archivmaterial da. Aber für euch ganz gut, weil ihr könnt euch die ganze Sendung nochmal auf YouTube angucken. Das Ganze dauert auch nur 16 Minuten, also es war sehr, sehr kurz. Und da saß dann Udo Jürgens mit seinem Texter Eckhard Hachfeld und diesen 2 Journalisten zusammen an einem Tisch. Und es geht auch direkt gut los.
Herr Jürgens, wenn Sie das Lied singen, was haben Sie für einen Vaterlandsbegriff in dem Augenblick, wenn Sie das singen? Stehen Sie, fühlen Sie sich da dem Vaterland gegenüberstehend?
Ich fühle mich dort als Vaterland, wo ich lebe und wo ich aufgewachsen bin und wo ich das Gefühl habe, hier bin ich zu Hause, und für dieses Land habe ich also in irgendeiner Form eine Form von Mitverantwortung.
So, also da werden ganz, ganz wichtige Fragen gestellt. Man merkt, dass die wollen den jetzt so richtig dran kriegen. Und du hast da quasi diesen eigentlichen unterschätzten Schnulzensänger, der es jetzt einmal wagt, was Politisches zu sagen, und dem muss man da jetzt irgendwie direkt beweisen, wie doof der doch eigentlich ist. Und die sitzen da so steckensteif in ihrem Anzug, und die Kulisse, falls du das gerade gesehen hast, ist hinten auch, da ist der gesamte Text von dem Song, ist quasi zweimal, die sitzen zwischen den Lyrics irgendwie, was ich auch schon eine geile Entscheidung gefunden habe. Ja, da wird dann da jetzt eben diese Viertelstunde lang diskutiert, und Udo Jürgens wurde da nochmal der Vorwurf gemacht, zu spitz und zu politisch zu sein, währenddessen sie aber dem Autor Eckhard Hachfeld vorwerfen, dass der Text für ihn doch eigentlich zu lasch und unter seiner Würde wäre, ob er das denn auch zum Beispiel dem Komödchen in Düsseldorf verkaufen würde oder ob das dem nicht zu doof eigentlich sein müsste.
Okay.
Udo Jürgens sagt da eben dann auch nochmal, dass der Song eigentlich ja auch ein Liebeslied ist, also gar nicht so weit entfernt von seinen anderen Liebessongs. Das ist ja quasi auch eine kritische Liebeserklärung an das Vaterland. Sie machen das alles ganz ruhig und sachlich. Also die streiten nicht, aber du merkst, wie die den trotzdem so zersetzen und zerfetzen wollen.
Ja, das ist mir das, was mir jetzt zu unscharf ist, muss ich sagen. Diese Kritik, die sie eben vorbrachten, die hätte eben Hindenburg auch sagen können. Der von diesen Lieden fast alles hätte schätzen können, außer vielleicht den Kasernen, die kritisiert werden. Deswegen, glaube ich, ist mir der Text zu ungenau. Was aber nicht heißt, dass man sowas grundsätzlich nicht machen sollte. Ich finde im Gegenteil.
Es ist zweifellos, diesen Vorwurf, den höre ich oft.
Mir ist der Text zu ungenau.
Ja.
Am Ende ist es halt auch Kunst, ne? Darf man nicht vergessen. Es ist jetzt ja kein irgendwie.
Es ist keine Rede im Bundestag.
Wissenschaftliche Abhandlung oder sowas, genau.
Also ich finde das so spannend, wie das einfach so geglückt ist, da reinzustechen und dass alle mal kurz so, alle mal kurz gackern und man so einen Skandal quasi vorsätzlich kreiert hat und alle ihren Senf dazu ablassen. Mhm. Also und dann diese Fragen aufwerfen, darf so ein Absender das überhaupt singen? Was bedeutet das? Und Udo Jürgens hatte da zum Schluss dann eigentlich das ideale Statement, das fand ich auch gesessen hat.
Wenn uns eins damit geglückt ist, dass man überhaupt etwas darüber diskutiert, und das scheint ja der Fall zu sein, ist vielleicht der Sinn dieses Liedes nämlich schon erfasst. Nämlich vor allen Dingen die Leute, die zu Hause sitzen und sagen, ich habe jedes Jahr mein neuestes Mittelklasse-Automodell, mein Farbfernseher inzwischen und einen Eisschrank und die Pantoffel an und ich will nichts hören, nichts sehen, bloß keine Aufregung, bloß keine Studentenkrawalle und nichts. Das geht mir alles auf die Nerven. Wenn ich durch meine Musik diese Leute erreichen kann und okay, vielleicht fangen die da mal zu reden an, vielleicht ist das ein bisschen eine Art von Meinungsbildung.
Ja, also ich fand es sehr, sehr spannend, diese Sendung nochmal in Gänze zu sehen und fand das auch eben interessant, dass es so einen Wendepunkt gab auf mehreren Leveln. Einmal für Udo Jürgens selber, für seine Karriere vom Schlagerschnulzenonkel zu einem relevanten Liedermacher, aber auch allgemein, weil einfach das Konzept der Talkshow geboren wurde. 2 Jahre später gab es dann die erste Talkshow in Deutschland mit dem Titel Je später der Abend.
Also zum einen wolltest du hier die politische Haltung, die Sache besprechen, zum anderen wolltest du einfach, dass ich diese Dreier-Anekdote nochmal erzähle. Deshalb Udo Jürgens.
Erwischt.
Alles klar. Ja, aber dann trotzdem vielen Dank dir in diesen kleine Zeitreise und in das Werk von Udo Jürgens.
Das war richtig BRD-Chor heute.
Mhm. Und?
ARD.
Chor auch.
Richtig, alles dabei.
Also ich war beim letzten Mal bei weitem noch nicht durch. Mit den eingesendeten Bräuchen bin ich auch immer noch nicht. Und weil es so viele sind und weil die so, ja, ich sag mal, interessant sind, was ihr mir da so einschickt aus euren Heimatorten, gibt's jetzt hier Bräuche Teil 2.
Bräuche Teil 2.
Ob es jemals Bräuche Teil 3 und Bräuche Teil 4 gibt, weiß ich noch nicht.
Wie Toy
Story. Aber das ist mir ein Einlegen.
Ja. Teil 3 wird der beste.
Es ist mir
dann geht's wieder ein bisschen bergab ab Teil 4.
Learning vom letzten Mal: Bräuche, also Frauen schlagen, Alkohol, Rassismus und irgendwas Abgerätes mit Tieren, zieht sich durch Deutschlands Bräuche. Wer hätte es gedacht?
Ist das auch in Teil 2 so?
Es ist auch in Teil 2 so.
Unsere geliebten wiederkehrenden Elemente sind quasi wieder vertreten. Können wir uns beruhigen?
Ich habe sehr viele Mails und DMs bekommen, manchmal auch einfach nur mit kurzen Bestätigungen, wenn man die nicht im Kontext lesen würde, wirklich sehr verstörend wären. Wie zum Beispiel, ja, bei uns gibt's auch Hexenverbrennungen. Oder, ja, bei uns wird auch aufgehängten Hähnen der Kopf abgeschlagen, die Piñata des Rheinlands. Das finde ich auch eine tolle Bezeichnung. Ich habe einige Fotos aus Bayern bekommen, wo Leute Bixenmacher-Schilder fotografiert haben, an denen sie vorbeigekommen sind. Auch eine Nachricht, ja, wir haben auch den Schweineblasenbrauch in Südbaden-Württemberg. Und was ich auch mochte, war die Nachricht, huhu, uns ist gestern auf dem Heimweg durch Uetzhausen im Vogelsberg der Erbesbär samt Bärentreiber begegnet. Sehr verstörend. Angehängt ein Foto von einem geblackfaceden Mann im Strohkostüm.
Ganz normal.
Willkommen in Deutschland. Generell sind gruselige Bären oder Bären aus Stroh oder so ein großes Thema. Das war jetzt nicht die einzige Nachricht in die Richtung. Zum Beispiel kam auch was von Paul. Bei uns kommt an Aschermittwoch der Strohbär. Der Strohbär, der Geld sammelt. Entscheidet man sich gegen die Spende, wird man bestraft, indem man das Gesicht mit Schuhcreme zugeschmiert bekommt. Auch Kinder.
Okay. Ja.
Ja, was sagst du dazu?
Weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also wäre jetzt nicht meine Vorstellung von einem gelungenen Nachmittag.
Maibaumtraditionen sind natürlich auch ein großes Thema, kennen wir hier auch im Rheinland. Aber in manchen Regionen ist es irgendwie nochmal so ein bisschen over the top mit dem Maibaum. Da reicht es dann nicht, das zu machen. Da werden dann am nächsten Tag auch noch unverheiratete Frauen mit eiskaltem Wasser übergossen. Brauche ich auch nicht. Veronika hat uns eine Mail geschrieben mit ihrem Brauch, der wohl schon auf mehreren Partys ein absoluter Bringer war, hat sie gesagt. Liebes Too Many Taps Team, nahe meines Heimatdorfes in Lennersried in der Oberpfalz gibt es die Tradition des Pfingstschwanzes. Und das hat sie auch erklärt. Frühmorgens treffen sich die Jungbauern, das sind ledige Männer aus der Umgebung, in einem Stall und entscheiden sich, wer der Pfingstschwanz ist. Ganz geheim, aber der Legende nach ist es derjenige, der als letztes aufsteht. Beziehungsweise derjenige, welcher als nächster heiraten wird. Und der wird dann nackt ausgezogen und bekommt einen Kartoffelsack so übergestülpt, dass
ganz
unten,
nackig, ja, Teil, ganz nackig Teil.
Und unten kommen dann die nackten Füße noch raus aus dem Kartoffelsack. Und dann gibt es jetzt einen Zug aus diesen Jungbauern mit Band und mit Schubkarren. Und in diesem Schubkarren liegt jetzt dieser Pfingstschwanz drin, der durchs Dorf gefahren wird. Und da muss man diesen Jungbauern Bier und Essen geben und beendet wird das mit Pfingstschwanz-Tanz. Und dann hüpft der nackte Typ im Kartoffelsack.
Hallo, no kink-shaming.
Er hüpft herum und die Gruppe zieht weiter. Aha. Dieser nackte Pfingstschwanz, der reißt dann immer mal aus, um dann sehr ungestüm...
Wie casual, du nackter Pfingstschwanz.
Nackter Pfingstschwanz. Es wird jetzt ein bisschen, es wird jetzt wieder ein Dark Turn.
Oh nein, was passiert mit dem nackten
Er rennt dann auch manchmal anwesenden Mädchen im Publikum hinterher.
Und ist geblackfaced.
Das nicht, er ist ja unterm Kartoffelsack, man weiß es nicht. Er wird verkloppt und er rennt nackt Frauen hinterher. Nun, ja, liebe Grüße Veronika, vielen Dank für diese Einsendung.
Vielen Dank.
Martina aus dem Allgäu hat uns ebenfalls geschrieben.
Oh, das Allgäu ist unhinged, da erwarte ich jetzt einiges.
Allerdings, hier kommen gleich mehrere weirde Traditionen zusammen. Also es gibt Gruppen, die Leuten mit Schweinsblasen ins Gesicht hauen. andere Gruppen fangen Kinder ein. Und da gibt es ja auch eine Gruppe aus Typen mit gruseligen Holzmasken, die sich junge Frauen suchen, die auf Matratzen legen und dann in einem Sauhaufen auf diese Frau drauflegen. So 3 bis 5 Männer liegen dann auf Frauen drauf und machen so eindeutige Bewegungen, bis das Mädchen wieder gehen darf. Klingt irgendwie nicht nach Konsens, dieser Brauch.
Ja, und dann mit Schweineblasen aufeinander kloppen, da hänge ich gerade noch, weil das erinnert, also das hört sich ein bisschen an wie so ein Sommerfest bei Clemens Tönnies. Und das andere aber ehrlicherweise auch ein bisschen, könnte ich mir da auch vorstellen.
Mhm. Anna aus Bayern hat uns nochmal weitergehendes geschrieben, was so in Richtung Bixenmacherei geht. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
Das Wort ist schon so cursed.
Ja, Familien, die quasi Töchter, denen Töchter geboren werden, die bekommen in Anlehnung an das Wort Büchse ein Schild mit Bixenmacherei vor die Tür gestellt. Sehr fragwürdig. Es gibt aber auch inzwischen den Brauch Lumpenfahren. Also beim Jungen werden dann Lumpen aufgehangen. Außerdem gibt es da auch Stichwort Maibaum, die Tradition, dass Paaren, die seit 7 Jahren zusammen, aber nicht verheiratet sind, einen Hungerbaum aufgestellt bekommen, der mit Schrott geschmückt ist. Das ist quasi ein Zeichen an dieses Paar, jetzt heiratet mal, ihr habt 1 Jahr Zeit, sonst müsst ihr für uns eine Party schmeißen. Also so einfach pressuren in so Gesellschaftskonventionen rein. Es muss bitte ein Junge geboren werden, ihr dürft bitte nicht so lange unverheiratet zusammen sein, heiratet doch bitte. Und wenn das Paar dann endlich geheiratet hat, dann wird ihnen ein Kindsbaum aufgestellt. Was ist auch los mit diesen ganzen Bäumen? Hier geht es darum, auch innerhalb eines Jahres dann bitte Nachwuchs zu bekommen oder sie müssen stattdessen
Hallo?
Ein Fest geben.
Hallo? Boah.
Passend dazu.
Da kriege ich echt so eine Krawatte.
Passend dazu die Nachricht von Julia zu komischen ländlichen Bräuchen. In ihrer Region gibt es eine große Kirmes und da ist es am Ende so, dass einfach 2 random Schafe kommen, die dann durch die Beine eines Pärchens durchlaufen und die sind dann das Hammelpaar. Eine Ehrung und das dann sagt denen dann quasi voraus, dass sie bald heiraten und Kinder kriegen. Also irgendwie sind sehr, sehr viele Bräuche darauf ausgelegt, so unfassbar viel Pressure, passt auch zu Udo Jürgens eben, auf unverheiratete Paare auszuüben, dann bitte doch jetzt schnell mal zu gebären. Was mir mehrfach zugetragen wurde, unter anderem aus der Schweiz, aber auch aus einigen Teilen Deutschlands, Kuhfladen-Bingo bzw. Kuhfladen-Lotto.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja, also da ist es quasi...
Das hat mir, glaube ich, auch schon mal jemand geschickt. Kann sein, dass ich das auch in den DMs gelesen habe.
Wahrscheinlich. Es ist irgendwie ein Feld oder ein Acker und so weiter, wo Bereiche markiert sind und man wettet quasi vorher auf den Bereich und wo die Kuh dann hinscheißt.
Das finde ich fun. Geld. Das klingt nach Fun.
Da habe ich hier auch ein Video für dich aus der Schweiz.
Heute zeigen wir euch eine ganz spezielle Schweizer Tradition, nämlich das Kuhfladen-Lotto in den Lenk. Wie genau das funktioniert, das erklären wir euch jetzt. Da hinten dran haben wir ein riesiges Lottofeld mit 400 Nummern. Man kauft den Lottoschein mit einer Zahl und auf das Feld mit der Zahl, wo die Kuh drauf schießt, der hat dann gewonnen.
Die Schiedsrichterin, die aus dem Vermessungsbüro kommt, schaut nachher, wo ist das Epizentrum vom Fladen.
Das Epizentrum. Also in diesem Schweizer Dialekt klingt natürlich auch nochmal alles lustiger. Genau, also wo das Epizentrum der Kuhscheiße ist. Das finde ich irgendwie die netteste Tradition.
Ach, die ist doch fun, oder?
Die also ist ganz
vielleicht
nett.
Für die Kühe nicht so, aber die müssen ja eigentlich nicht viel machen, außer halt AA.
Ja, und Thema AA, gibt es jetzt noch was?
Habe ich dir aus Versehen eine gute Überleitung gebaut?
Das ist ein weiteres Negativ-Highlight an weirden Traditionen. Aus der Schweiz, das hat uns die liebe Ronja geschickt. In Schwyz findet jedes Jahr das Priesgägle Stadt. Dort muss man versuchen, so viel Stuhlgang zu haben wie möglich. Und das Schwerste, Gegel gewinnt dann. Es gibt viele Menschen, die dafür trainieren und tagelang nicht aufs Klo gehen.
Nein.
Es ist ein großes Event, auf dem ebenfalls SchiedsrichterInnen den Gewinner oder die Gewinnerin bestimmen. Dabei gibt es komische. Ja, und es gibt ein Video.
Nein, das will ich nicht sehen, das kann ich nicht sehen. Das ist auch hier nicht ARD Audiotheks
würdig. Pass auf,
da werden wir auch gecancelt. Dann dürfen wir nie mehr Titelthesen Temperamente moderieren, wenn du das jetzt hier abspielst.
Du kannst das sehen in dem Video. Da sitzen quasi SchiedsrichterInnen vor Glaskästen und sehen, wie oben anonym reingeschissen wird.
Oh, du kannst
das zeige ich dir jetzt nicht, weil ich weiß, dass das eklig ist. Ich finde es selber zu eklig. Was ich dir aber zeige, ist ein Interview, was geführt wird mit einem der
Gewinner,
der Scheißer vorab.
Okay, gerne.
Was ist deine Taktik heute? Wie willst du die Sache gewinnen da?
Ja, ich habe ein bisschen ein Handicap. Ich habe seit einer Woche den Impfpfiff. Ich habe heute 6 Bananen und 2 Pack Zwieback gegessen.
Deren Ernst.
Dass das noch irgendwie, ja, gute Platzierung.
Also der Ernst bei der Sache, ja, ich habe jetzt seit 2 Wochen einfach dünn Pfiff und jetzt habe ich es mit 6 Bananen und 2 Packungen Zwieback versucht, ich werde heute alles geben. Das meinen die ernst. Es ist ein Kackwettbewerb. Mona hat mir bei Insta noch eine sehr spannende Tradition geschickt, nämlich Kerwa-Sau. Kerwa ist das fränkische Wort für Kirchweih anscheinend. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Da ist die Hauptattraktion, dass sich jemand als Schwein verkleidet und Symbole schlachten lässt.
Okay.
Auch okay. Also finde ich jetzt nicht so schlimm wie die...
Einvernehmlich
schlachten lassen finde ich jetzt nicht so schlimm wie vieles andere, was uns so eingeschickt wurde. Ebenfalls amüsant klingt für mich das Arschleder-Wettrodeln aus dem Erzgebirge. Auch Arschleder-Wettruscheln genannt. Das Arschleder ist ein Bestandteil der typischen Bergmannkleidung, was beim Sitzen oder Hin- und Herrutschen bei der Arbeit im Bergwerk schützen soll. Und irgendwann kamen die Leute auf die Idee, damit wettzurodeln. Schöne Feiertage und alles Gute für 2025 von Miriam. Ganz liebe Grüße, Miriam. Das klingt auch ehrlich gesagt nach einer netten, okayen Tradition.
Finde ich gut, da wäre ich mal dabei. Also ich würde mal Arschleder-Rodeln, wäre ich dabei.
Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen von Elena, wo wirklich gar nichts stimmt. Das wirkt so random, als hätte man das Worst of aller Bräuche irgendwie zusammengemorpht. Das ist kaum auszuhalten. Sie kommt aus Viss. Wenn das Viss in Österreich ist, dann war ich da tatsächlich schon mal. Hier in Viss wird alle 4 Jahre ein jahrhundertealter Brauch und UNESCO-Welterbe vollzogen. Alle Fisser, in Klammern natürlich nur Männer, ziehen gemeinsam mit Holzmasken einen 30-Meter-Baum durch das Dorf. Dieser wird auf uralte Schlitten gehoben und entlang einer künstlichen Schneefahrbahn gezogen. Es gibt mehrere Figuren, die eine besonders wichtige Rolle spielen. Besonders interessante, der Gigala, in Klammern Hahn, dieser schmeißt sich von hinten auf Jungfrauen und rammelt die bis auf den Boden.
Was?
Er soll die Fruchtbarkeit, die im Frühjahr ins Lande einkehrt, symbolisieren. UNESCO-Weltkulturerbe. Dazu gibt es noch die, wie der Name schon sagt, sind das vorne am Baum mit einem Seil gespannte POCs. Dazu gibt es den Fuhrmann, der den Baum antreibt und eine Peitsche mit sich trägt und schnallt. Thema Gosselschnolzer. Also Leute, what is going on? Ich weiß nicht, ob die UNESCO sich das vielleicht nochmal angeschaut hat und da auch Abstand nimmt und was sich da getan hat. Aber das war mal wieder
vielleicht
so.
Vielleicht hat die UNESCO das gar nicht mehr auf dem Schirm. Die hat da irgendwas mal so als Weltkulturerbe
ja,
unterschrieben und dann
ja,
so
prima,
dann abgehakt. Dann haben die das nicht mehr so im Blick. Ne? Dann ist man manchmal wie vernagelt, auch die UNESCO.
Ja, und dann nutze ich das ja auch nochmal als offene Plattform, dass ihr irgendwie gegenseitig vielleicht Traumata bezüglich dieser Dorfbräuche gemeinsam verarbeiten könnt. Es gibt nämlich noch eine Frage in die Community von Julia. Gibt es folgenden Brauch noch in Landolfshausen in der Nähe von Göttingen? An einem bestimmten Tag im Jahr wurden die Mädchen, die in diesem Jahr konfirmiert wurden, also circa 14 Jahre alt, von Jungen durch das Dorf gejagt und haben versucht, sie zu verstecken in irgendwelchen Scheunen. Wenn die Jungs sie bekommen haben, haben sie den Mädchen mit Weidenruten die Waden ausgepeitscht. Dazu gerne mal Bezug nehmen, Julia. Ich habe das jetzt hier mal in die Community geleitet. Meldet euch doch gerne, wenn ihr wisst, was abgeht in Landolfshausen in der Nähe von Göttingen. Und ja, von diesen Nachrichten gibt es noch etliche mehr in meinen Mails und auch in unseren Insta-DMs. Das war mal wieder so ein kleines
Ich kann langsam nicht
Worst
mehr.
Ich kann langsam auch nicht mehr.
Ich brauche eine Pause vor Teil 3.
Ich glaube, die nächsten Bräuche schieben wir mal irgendwann in vielleicht die nächste Weihnachtszeit. Reicht
ja, so,
mir auch schon.
Ja, oder so Mai, wenn dann so wieder diese Frühlingsbräuche losgehen.
Also wenn ihr da noch mehr von rumliegen habt, von solchen fragwürdigen Dorfbräuchen aus der Dachregion, schickt die uns doch gerne ein. Wir freuen uns darüber, also weniger über den Inhalt, aber wir freuen uns sehr über eure Nachrichten Und vielleicht gibt es ja bald auch nochmal eine Bräuche-Spezialfolge. Jetzt erstmal habe ich genug geköpfte Hähne und gepeitschte Waden. Ja. Für diesen Monat.
Ist auch ein bisschen Gruppentherapie, diese ganze Bräuche-Geschichte.
Es ist ja auch jetzt, wie du schon gesagt hast, Deutschland muss zusammenrücken. Vielleicht können wir irgendwie zusammen das als Therapie begreifen und das hinter uns lassen. Ja, wäre doch schön.
Man lernt auch nochmal so ganz andere Sachen über sein Land, was man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Ja, dann vielen Dank, dass du da über die Feiertage und die Winterpause nochmal ein Auge drauf hattest und das nochmal zusammengekehrt hast, die Sachen, die jetzt hier links und rechts fast übergefallen wären. Wir jetzt aber gerade nochmal rechtzeitig hier in unserem Podcast wieder zusammengekehrt haben.
Ich würde sagen, wir hören uns alle, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört, dann gebt uns doch 5 Sterne. Das kann man doch einfach auch nochmal hier so einfordern.
Entweder das oder ihr empfehlt euren FreundInnen davon oder schickt uns eure Themen an toomanytaps@ndr.de. Und eine kleine Sache dürfen wir auch nicht vergessen zu sagen, Caro. Wir haben ja unseren Song von der Tour jetzt auch nochmal separat auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Da kann man den auch noch hören. Der heißt Versunken in Tabs.
Versunken in Tabs.
Da haben wir ja so schön getrellert und gesungen.
Ja, produziert von Loof Music. Nochmal liebe Grüße an Nico und Alex, die das mit uns aufgenommen haben. Das Vielen hat uns Dank. Sehr viel Spaß gemacht und die ihr könnt ihn jetzt geholfen. Hören. Ihr könnt die tatsächlich unseren Song hören.
Wir haben unseren ersten Podcast-Song, den haben wir jetzt released. Ja. Und die haben uns richtig den Arsch gerettet damals im Studio, weißt du noch? Wir haben dann da manchmal da ganz schön schief und so und nicht so richtig geatmet und dann haben die uns richtig unter die Arme gegriffen und
die
geholfen.
Tasse Kaffee. Wie viele Jahre müssen wir warten, bis wir das covern dürfen?
Ja, jetzt wahrscheinlich, also seit dem Iron Sheer Bernhard Brink-Song sind ja gut 22 Jahre vergangen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich so lange warten.
Ja, bis dahin machen wir weiter diesen Podcast.
Richtig.
Als Wartezeitüberbrückung. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid in der ARD Audiothek. Und jetzt gibt es noch eine Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir dürfen euch heute einen Podcast ans Herz legen von unseren KollegInnen, die zum Beispiel auch diesen Podcast Too Many Tabs produzieren. Die haben jetzt einen weiteren Recherche-Podcast an den Start gebracht mit dem Namen Sockenpuppenzoo – Angriff auf Wikipedia.
Genau, von TRZ Media, das ist unsere Podcast-Produktionsfirma, in Kooperation mit SWR Kultur haben unsere beiden Kollegen Christoph Schattleitner und Daniel Laufer sich die Wikipedia genauer angeguckt und wie diese von Rechtsextremen unterwandert wird seit Jahren. Die beiden sind Investigativjournalisten.
Die kennen wir privat.
Die kennen wir privat, wir kennen Investigativjournalisten.
Ja klar, wir kennen die halt.
Die haben da sehr viel Arbeit reingesteckt, 2 Jahre hat die Recherche gedauert. Da haben wir im Hintergrund immer so ein bisschen mitbekommen, wie viel Zeit und Arbeit, die da reingesteckt haben. Und die haben sich im Prinzip angeguckt, ja, was sind das für Leute, die hinter diesen Angriffen auf Wikipedia stecken? Kann man Wikipedia noch vertrauen? Und haben sich in die dunkelsten Ecken des Internets begeben.
Noch dunklere, als in denen wir immer sonst so stecken.
Ja, bis in Burschenschaftskeller, bis in die Kaderschmiede der Bundeswehr. Also es ist eine sehr interessante Recherche. Und ich würde sagen, wir lassen sie das einfach jetzt nochmal selber erzählen und zeigen euch den Trailer. Hört da unbedingt mal rein. Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia.
Große Empfehlung gibt's ab jetzt in der ARD Audiothek. Und hier ist der Trailer.
Die haben versucht, Wikipedia zu zerstören, weil sie Angst vor dieser Form von Informationen und Verfügbarkeit haben.
Edit Wars. Wikipedianerinnen gegen einen radikalen Sockenpuppenzoo.
Da gehört schon einiges an krimineller Energie dazu.
Sie haben jahrelang versucht, die deutschsprachige Wikipedia auf rechts zu drehen.
Hallo. Hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo. Das ist der Name einer geheimen Gruppe. Es sind hunderte von Fake-Accounts auf Wikipedia. Ich bin Christoph Schattleitner und mein Kollege Daniel Laufer und ich wollen herausfinden, was dahinter steckt.
Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Online-Community kippt. Und wenn das passiert, dann geht's schnell. Und dann ist es irreversibel. Dann ist es vorbei.
Das ist Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Die ersten 3 Episoden findet ihr ab dem 16. Januar überall, wo es Podcasts gibt. In der ARD Audiothek gibt's dann schon alle 7 Episoden.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs.